Wir haben gebetet für die verfolgten Geschwister weltweit. Und es gibt Bücher in der Heiligen Schrift, die der Teufel besonders hasst und die in Regimen, die gegen die Christen sind, oft sogar verboten sind. So im Moment auch in China. Das Buch der Offenbarung soll nicht öffentlich verkündigt werden. Und auf der anderen Seite gerade diese Bücher, sie zeigen natürlich, wenn man sie liest, unter Gebet, Demut vor Gott, im Heiligen Geist, in der Ruhe vor dem Herrn, sie zeigen ganz deutlich auf, wie wir als Christen Mut gewinnen können, Kraft gewinnen können und auch den Feind erkennen können, überwinden können und das Reich Gottes aufrichten. Wie Menschen, die schlimmste Verstrickungen haben, frei werden können von den Dämonen und falschen Religionen, gerettet werden können im Blut Jesu Christi und ein ganz neues Leben in Jesus für Gott beginnen. Und hier in der Offenbarung Jesu Christi an Johannes, da finden wir genau immer dieses Zusammenspiel von himmlischer, unsichtbarer Welt und sichtbarer, irdischer Welt. Und wir lernen, wie wir als Christen uns ganz Gott zuwenden können, um von ihm aus der unsichtbaren Herrlichkeit in Jesus Christus Kraft zu empfangen und im Leben zu überwinden. Und dieses Buch der Offenbarung, wir haben das letzte Mal eine kleine Einleitung dazu gehört. Es beginnt mit 7 Sendschreiben. Und heute lasst uns schauen in das erste dieser Sendschreiben, das gesendet ist an die Gemeinde in Ephesus. Auch Ephesus befindet sich in der heutigen Türkei, in einem Land, in dem die Christen auch wieder sehr, sehr schwere Zeiten haben. Offenbarung 2, Abvers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Wir finden hier den Herrn Jesus und er wird vorgestellt, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten. Der da hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und in Offenbarung 1, Vers 20 hatte der Herr Jesus ganz klar gesagt, und das Geheimnis der 7 goldenen Sterne oder der 7 Sterne in meiner rechten Hand, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Er hält also die Engel der 7 Gemeinden in seiner Hand. Der Wichtigste, das Haupt der Gemeinde, das ist Jesus Christus allein. Er hält die Engel der Gemeinden in seiner Hand. Und es ist eine mächtige Hand. Und es war auch eine wunderbare Erscheinung des Herrn Jesus Christus, die hier Johannes in der Verfolgung auf Patmos bekommen hat. Und sein Angesicht, das Angesicht des Herrn Jesus strahlte, wie die Sonne strahlt in ihrer Macht. Und hier haben wir schon das Erste. Es ist ganz wichtig, dass Jesus unser Leben in seiner Hand hält. Und die rechte Hand ist ein Bild für die Stärke und für die Kraft. Also, dass Jesus unser Leben ganz sicher und fest in seiner Hand hält. Mit anderen Worten, dass wir unser Leben ganz und gar dem Herrn Jesus in die Hände geben, uns ihm, wir haben von dieser Frau gehört, die da niederkniete und betete zu dem Herrn, uns ihm ganz hingeben an jedem Tag und sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben wirklich vollkommen in deine Hände. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und wir erfahren hier immer wieder diesen Zusammenhang der unsichtbaren Herrlichkeit des Herrn mit dem sichtbaren Wirken, das sich Gott wünscht, dass wir wirken in dieser Welt. Und ohne diese Herrlichkeit des Herrn, ohne dass er unser Leben fest in seinen Händen hält, können wir diese Rettungstaten Gottes nicht vollbringen, die sich Gott so sehr wünscht, dass viele Menschen gerettet werden, ja sogar alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist eben der Herr Jesus, der alles in seinen Händen hält. Hier ist das Sendschreiben an Engel und in der Offenbarung ist ja immer gleichzeitig unsichtbare und sichtbare Welt, also geht es zum einen um die Schutzengel der Gemeinden in der unsichtbaren Welt und zum anderen natürlich auch Engel der Gemeinden, Vorsteher, Boten der Gemeinden, Menschen mit Amtsverantwortung in der sichtbaren Welt. Als ich mich entschieden hatte für den Herrn Jesus und dann auch befreit worden war von Dämonen, es war ein Lösungsprozess, man muss dann auch alle Gegenstände vernichten, die zum Bösen gehören. Und ich hatte dann auch viele Literatur zu verbrennen, Kampfanzüge zu vernichten, Waffen zu vernichten, alles in dieser Richtung. Und in diesem Prozess war ich in meiner Wohnung und ich habe ganz viel gebetet. Ich habe sehr viel gefastet in dieser Zeit. Und ich habe sehr viel Lobpreis gehört. Das mal als ein ganz klarer und einfacher eigentlich Hinweis. Jeder, der frei werden möchte von Bindungen, das Gebet, das Fasten und der Lobpreis zu Gottes Ehre. Das Gebet, das Fasten und der Lobpreis zu Gottes Ehre. Und dann hatte ich schon vieles, vieles gefunden, Poster abgenommen, verbrannt, bestimmte Literatur verbrannt, bestimmte Dinge vernichtet, Karten geschrieben an Meister und verschiedene okkulte Personen, mich gelöst von diesen Dingen, dass ich befreit bin im Blute Jesu Christi und Jesus Christus allein Herr meines Lebens und meiner Zukunft in alle Ewigkeit ist. Und es war immer ganz, ganz viel Gebet. Und dann wurde mir immer noch gezeigt, im Geist gezeigt, welche Dinge noch zu vernichten sind. Wir kommen heute drauf mit Ephesus. Das passt sehr, sehr gut zu dieser Gemeinde. Und in diesem Prozess habe ich dann immer gebetet, Herr Jesus, zeig mir, wenn noch etwas nicht stimmt. Zeig mir, wenn da noch etwas ist. Und ich habe immer gesagt, Herr Jesus, hilf mir. Und ich weiß noch, auf einmal war eine Stimme im Raum so laut, so deutlich, so klar, ich bin nicht der Herr Jesus. Boah, ich habe mich so erschrocken, so erschrocken. Und dann habe ich ganz kleinlaut gesagt, wer bist du dann? Und dann kam noch einmal eine ganz deutliche Stimme, ein Bote. Ein Bote. Ich wusste nichts damit anzufangen. Und dann habe ich mich erkundigt, ein Bote ist die deutsche Übersetzung für das Wort Engel. Ich habe ja damals erst angefangen in der Bibel. Und dann war die Lösung, das war schon alles richtig, ich gehörte zum Herrn Jesus, ich habe dem Herrn Jesus gedient, ich habe mein ganzes Leben in die Hand des Herrn Jesus gelegt, aber er hatte mir praktisch einen Schutzengel zur Seite gestellt und er wollte nicht mit Jesus Christus angesprochen werden. Weil Jesus ist viel höher. Jesus hält die Engel in seiner Hand. Es gebührt einem echten Engel nicht, er will nicht die Würde des Herrn Jesus haben, der ja sein oberster Feldherr und Vorgesetzter und zur Rechten Gottes in den Himmeln ist, während in teuflischen Religionen und falsche Engel des Satans gerne verehrt werden und angerufen werden wollen und Ehre bekommen wollen und Visionen und das dann immer mehr vertiefen, damit sie verherrlicht werden, lehren oder wehren es die Engel Gottes strikt ab, sie wollen nicht verherrlicht werden. Sie wollen nicht angerufen werden. Sie wollen immer demütig dem Herrn dienen, dem allein die Ehre gebührt. Das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, eine von vielen zum Okkultismus. Denn Jesus hält die Engel Gottes in seiner Hand und Jesus allein hält auch unser Leben in seiner Hand, wenn wir wirklich zu ihm gehören. Und das sagt er, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern, das sind die Gemeinden Gottes. Es ist wichtig, dass Jesus in der Gemeinde wandelt. Wenn Jesus nicht mehr in der Gemeinde wandelt, dann ist sie eigentlich geistlich tot. Und man kann sich viel versammeln, man kann vieles beraten, man kann vieles tun, aber nur wenn es unter der Leitung des Herrn Jesus Christus ist, nur dann gehört es auch zum Königreich Gottes und ist Gott zur Ehre und hat Wert in der Ewigkeit. Und deswegen ist immer die Prüfung für unser eigenes Leben und auch für das Leben der Gemeinde, wandelt Jesus wirklich unter uns? Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, dann bin ich wirklich unter ihnen, mitten unter ihnen. Ja. In meinem Namen versammelt sind, in meinem Auftrag versammelt sind, Menschen, deren Leben mir gehört, versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Deswegen ist unsere Hauptsorge zuerst, Herr Jesus, sei du gegenwärtig. Komm in unsere Mitte, o Herr. Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Herr, schenke uns deine Gegenwart. Du bist das Licht der Welt. Wie sollen wir leuchten als Leuchter, wenn das Licht der Welt, Jesus Christus, nicht mehr da wäre? Und hier ist es so schön, er ist unter den sieben goldenen Leuchtern. Und das sind also alles Gemeinden, wo Jesus noch wirksam ist, ja, wo Jesus noch gegenwärtig ist. Interessant an dem Wort Engel, er hält ja die sieben Engel in seiner rechten Hand, in seiner starken Hand. Was heißt das Wort Engel? Es heißt Bote. Das ist also jemand, der von ihm gesendet wurde mit einer Botschaft. Und er hat jetzt einen Auftrag und ein Amt. Und auch das ist wieder für uns etwas ganz Wichtiges. Ihr merkt, die Offenbarung, die spricht, je tiefer man drüber nachdenkt, schon über jedes Wort einzeln. Jeder Christ ist eigentlich in diese Welt gesendet mit einer Botschaft der Rettung, mit einem Auftrag von Gott. Denn es gibt keinen, der nicht Glied am Leib ist. Und die Bibel sagt, wir sind wie ein Körper, wo jeder ein Glied ist und jedes Glied hat ja eine Funktion, hat einen Auftrag, hat eine Botschaft von Gott, hat ein Amt von Gott. Ja? Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das geistlich zutiefst zu erfassen. Ich bin nicht umsonst hier, sondern ich bin von Gott hierher gesendet. Sonst könnte uns der Herr ja gleich hinwegnehmen, wenn wir uns entscheiden, ihm unser Leben schenken, Buße tun über unsere Sünden und ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Und wir hätten dann keinen Auftrag mehr hier, dann könnte er uns ja gleich wegnehmen. Das wäre ja sowieso viel schöner, sagt Paulus. Aber um der Botschaft willen, um des Auftrags willen, um der Gläubigen willen, um der verlorenen Menschen willen, lässt uns der Herr noch hier in dieser Welt. In dem Sinne sind wir gesendet von ihm in diese Welt. Wo ist euer Königreich? Wo ist eure Heimat? Wo ist das Land, wo ihr zu Hause seid? Wo ist euer Bürgerrecht? Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Und wenn wir aber gleichzeitig hier sind, dann sind wir also vom Königreich Gottes gesendet in diese Welt, um ein Segen, ein Licht und Salz zu sein in dieser Welt, zum Segen und zur Rettung für Menschen, zur gegenseitigen Stärkung und Erbauung, ein Licht, wie der Herr Jesus selbst uns anzündet und gebrauchen möchte. Und dieses Wort Engel heißt also Bote und es ist ein gesendeter Bote und er ist vom Himmelreich Gottes gesendet und er hat eine Botschaft, er hat einen Auftrag, ein Amt. Was ist dein Amt? Was ist dein Auftrag? Wofür speziell hat Gott dich hier auf die Erde gesendet, uns gemeinsam als Gemeinde zusammengestellt? Wofür möchte er uns gebrauchen in diesem Jahr? Das ist ja die wichtige Frage, die wir zum Beispiel heute in der Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst anschauen wollen. Jeder ist von Gott geliebt, von Gott gesendet, von Gott beauftragt. Ja. Stellt euch mal einen Postboten vor, der seinen Auftrag nicht kennt. Der läuft jeden Tag mit den Paketen spazieren, fährt sie im Auto rum und denkt immer, Mann, das werden ja jeden Tag mehr. Aber er bringt sie nie zum Briefkasten, nie an die Tür. Ja? Das ist ein Bote. Nein, er muss sie austeilen, klingeln. Guten Tag, ist hier jemand da, der die Botschaft hören möchte, der das Paket erwartet? Ich möchte es Ihnen gern vorbeibringen. Und wenn derjenige nicht da ist, dann sagt er nicht, ach egal, dann mache ich mal zu Hause das Paket selber auf und esse mal einen schönen Kuchen. Sondern was macht er mit dem Paket? Er nimmt es fein säuberlich mit, bewahrt es auf und steckt eine Karte in den Briefkasten und sagt, kommen Sie doch bitte das Paket abholen. Na? Deswegen ist auch wichtig, dass wir einladen, auch zu den Kindertagen, kommen Sie doch bitte das Wort Gottes hören, Gemeinschaft haben mit dem Herrn, ein Kinderfest zu Gottes Ehre feiern. Ja, wir sind Botschafter. Wir haben eine Sendung, wir haben ein Ziel. Und dieses Wort Engel, Bote, Botschafter, übrigens, manche haben das sogar im Namen. Manche haben das sogar im Namen. Wo kommt das Wort Engel im Namen vor? Angela, Angela, Angelika, Angelo, Angelina, sind alles Engel, sind alles Boten. Also, dann wollen wir beten, dass sie sich wirklich für Jesus entscheiden. Und wenn sie das schon haben, dass sie in Liebe die Botschaft Gottes weitergeben. Aber wir alle, das sind zutiefst christliche Namen, ja. Und wenn ihr mal genau aufpasst, auch in dem Wort Evangelisation, das ist im Griechischen ähnlich, ja, Evangeliste, kommt auch das Wort Engel vor. Ev, Angel, Isation. Ev, Angel, Isation. Ev, Engel, Isation. Das ist nämlich der Freudenbote, ja, der Engel ist der Bote und der Evangelist ist der Freudenbote. Das gehört nämlich zusammen. Das ist die frohe Botschaft verkündigender Rettung. Das ist die Evangelisation, ja. Und der Evangelist ist der Botschaft dieser frohen Siegesnachricht. Und früher war das dann auch, zum Beispiel wurde angekündigt, die Ankündigung von Siegern. Ja? Der König hat den Sieg errungen, das Land ist beschützt und befreit. Dann hat der Bote gerufen, der König kommt, der Sieger kommt. Ja? Evangelisation, Jesus Christus hat den Sieg errungen am Kreuz auf Golgatha. Er hat sein Blut für uns vergossen, für jeden von uns. Lasst es uns froh hinausrufen. Die Bibel ist manchmal sehr, sehr plastisch. Ja? Da wird oft sogar von Posaunen gesprochen in dem Zusammenhang. Auch in der Offenbarung finden wir verschiedenste Posaunen. Ja? Auch im Volk Israel wurde mit Posaunen gerufen. Ja? Und diese Verkündiger der Siegesnachricht, die wurden oft auch mit Posaunen angekündigt. Das ist so ziemlich das Gegenteil von zu Hause leise für sich die Tür zumachen und sagen, ich bin gläubig. Versteht ihr? Es gibt die Momente der Stille, die wir brauchen vor dem Herrn, um ihm zu begegnen, uns füllen zu lassen mit seiner Gegenwart und Botschaft. Und dann brauchen wir aber auch die Momente, wo wir rausgehen und reden und Zeugnis geben zu seiner Ehre. Und das möge Gott uns allen schenken, die richtigen Worte zur richtigen Zeit, mutiges Bekenntnis. Herr, wir brauchen es von dir. Sende uns als deine Boten. Wir sind deine Zeugen. Sende uns, dein Evangelium zu verkündigen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das sind die Freudenboten in Jesaja 52, Vers 7. In Römer 10, da heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Interessant. Nochmal, ich lese das nochmal. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Ihr kennt die Stelle, wo der Herr Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer mich aber nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und da kommen auch wieder die heiligen Engel vor. Ja, bekennen wir den Herrn. Bekennen wir den Herrn zum Lobpreis und zur Freude im Himmel, wenn Rettung und Befreiung und neues Leben Menschen erfüllen. Möge Gott uns stärken darin. Und dann heißt es weiter, denn die Schrift spricht, Römer 10, Vers 11, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger, ohne dass jemand predigt? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Amen. So, jetzt geht alle raus und verkündigt. Ende der Predigt, Anfang der Taten. Ja? Das habe ich erlebt in Rumänien, ja, habe ich, glaube ich, schon mal berichtet. Sie hatten Gottesdienst, eine lange Predigt, ein Lobpreis, wo ich schon Angst hatte, dass ich, ja, Was heißt Angst? Ich habe gedacht, okay, die haben sich geirrt wahrscheinlich. Ich war eingeladen zum Predigen. Große, lange Predigt, großer, langer Lobpreis. Ich war nicht drangekommen. Ich dachte, naja, gut, aber es war trotzdem ein ganz schöner Gottesdienst. Auf einmal sagt der Bruder, jetzt bist du dran. Oh, da waren ja schon 2 Stunden um. Jetzt bist du dran. Die warten alle auf das Wort. Die warten alle auf das Wort. Ja, dann war ich dran mit Predigen. Aber mach nicht so kurz. Und dann kam nochmal Lobpreis, 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 Lobpreis. Ja, nichts mit Ende Gottesdienst. Das wäre denen viel zu wenig gewesen, wirklich. Ja, jetzt kam Zeugnisteil, Zeugnisteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir hören jetzt auf mit dem Zeugnisteil, sagen wir 7 mal 5 Minuten oder so. Ja, nochmal Lobpreis, Essen und jetzt gingen sie evangelisieren. Direkt in den Ort. Jetzt gehen wir von Haus zu Haus und berichten von Jesus. Schön, wenn man sowas erleben darf. Ist einfach erquicklich und stärkend, ja. Es war etwas ganz schön. Ganz arme Leute, durchschnittlich arme Leute, voller Liebe zum Herrn, erfüllt im Heiligen Geist. Ja. Und es war für sie auch nicht so ohne, da Zeugnis zu geben. Aber aus dieser Liebe zu Gott haben sie es getan. Möge uns Gott doch erfüllen mit seinem Geist und seiner Kraft. Ja. Oh, ich finde das so was Schönes. Wenn man das erlebt, wenn Gott so die Tür öffnet, vielleicht Menschen, wo du länger gar nicht reden konntest über Gott, und auf einmal ist die Möglichkeit da, ja, und die Worte fließen und du kannst Zeugnis geben, lasst uns beten dafür zu seiner Ehre. Und sie haben das getan und der Herr Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Was war in Ephesus geschehen? Wer kennt die Geschichte von Ephesus? Lasst uns das mal anschauen. In der Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, wie Paulus nach Ephesus kommt. Apostelgeschichte 19. Ich habe mir das notiert, möchte die Verse herausnehmen. Es ist ein großer Abschnitt, aber ich möchte erst einmal lesen Verse 8 bis 12. Apostelgeschichte 19, die Verse 8 bis 12. Paulus ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete dann täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut trug, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren im Namen des Herrn Jesus aus. Das war eine ganz große Erweckung. Und ich lese dann Vers 18 und bis 20 weiter. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich. Sie verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Und jetzt haben wir heute gehört, in unserem Gebet für die verfolgten Christen, da wo Erweckung ist, da kommt oft auch Verfolgung. Und so war es auch in Ephesus. Und da heißt es dann ab Vers 23, Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg der Christen. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht: Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden. Und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Christen, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus auch unter das Volk gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm Paulus freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das. Und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast 2 Stunden lang. Alle schrien fast 2 Stunden lang wie aus einem Munde: Groß ist die Diana der Epheser. Typischer Fall von Massendämonisierung und Massenhysterie. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jemand, so gibt es Gerichte oder Statthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und er tröstete sie. Er nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Amen. Das war das Geschehen in Ephesus gewesen. Es war eine wunderbare Verkündigung. Paulus sprach im Heiligen Geist und er hatte begonnen, dann in der Synagoge zu lehren. Und das Erste, was ganz wichtig war, dort kam es zu Widerstand. Die Religion begann zu kämpfen gegen den Glauben. Tradition, Werksgerechtigkeit ohne Heiligen Geist begann aufzubegehren gegen dieses verkündete Leben der persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Gegen dieses Leben ganz persönlich erfüllt im Heiligen Geist. Gegen dieses Leben in einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott. Da trennen sich die Geister. da scheiden sich die Geister. Tradition ja, Regeln ja, Gebote ja, aber vollständige Hingabe an Gott und den Herrn Jesus und Leben in der persönlichen Beziehung zu Gott, in Demut vor ihm, im Gebet und dann im Wirken für Gott, das war ihnen zu viel. Da gingen sie auf die Barrikaden. Und jetzt trennte praktisch Paulus im Heiligen Geist die Jünger heraus, die wirklich den neuen, lebendigen Weg aus der Wiedergeburt mit Jesus Christus gehen wollten. Und er sammelte sie um sich in der Schule des Tyrannus. Und dort waren sie eins im Heiligen Geist. Dort wurden sie nicht mehr blockiert von denen, denen es nur um tote Religion und solche Dinge ging, um Werksgerechtigkeit und ein falsches Verständnis von Gott, der ganz weit in der Ferne war, sondern sie wollten lebendig, verbunden, ganz nahe, Jesus steht unter den Leuchtern, unter den Gemeinden, wandelt direkt im Leben. So wollten sie leben zu Gottes Ehre. Und aus dieser Einheit heraus tat jetzt Gott Großes. Da steht, Paulus war 2 Jahre dort und das Wort Gottes wurde verkündigt in der ganzen Provinz Asien. Könnt ihr euch das vorstellen? In 2 Jahren. Das ist nicht der Kontinent Asien, das ist die Provinz Asien, also ein großes Gebiet der Türkei, da können wir auch mal zeigen. Aber in 2 Jahren wurde da überall das Wort verkündigt. Das kann der nie alleine gemacht haben. Was da passiert ist, ist, er hat verkündigt im Heiligen Geist und die Geschwister, die im Gottesdienst waren, die haben es rausgetragen. Und er natürlich auch. Und überall wurde es verbreitet. Die hatten das Herz so voll Liebe zu Gott und zum Herrn Jesus, die konnten gar nicht anders als von ihm Zeugnis geben. Es geht nicht darum, dass wir uns abquälen mit unseren eigenen Unvermögen, ja, Zweifeln und Sorgen und all dem und menschlich versuchen zu überwinden und menschlich versuchen, Zeugnis zu geben, sondern sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt von Gottes Liebe. Sie waren erfüllt von Gottes Gegenwart. Die Bibel sagt, die hatten eine erste Liebe zu Gott. Eine erste Liebe zu Gott. Wo sind die Ehemänner? Denkt mal an die erste Liebe zu eurer Frau. Die erste Liebe zu eurer Frau. Umgedreht, die Ehefrauen. Die erste Liebe zu eurem Mann. Ha! Plötzlich hat man Zeit, ne? Habt ihr schon mal erlebt, so frisch Verliebte, dass der eine nach 2 Minuten sagt, du, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich muss jetzt auflegen. Bumm. Das gibt es überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Da ist man froh, wenn man reden kann. Da ist man froh, wenn man beten kann. Da ist die Liebe da, da ist die Zeit da. Da ist die Kraft da. Da geht man Wege. Als wir verlobt waren, die Monika und ich habe in dem Wohnheim von der Bibelschule gewohnt, dann bin ich jeden Abend zu Fuß querfeldein, ungefähr 7 Kilometer, 6 Kilometer sowas, querfeldein, gab es keine Handys für die Jugend von heute, es gab wirklich noch keine Handys, zur Telefonzelle abends. Und man hat gespart, dass man irgendwie telefonieren kann. Ja? Das war ja auch eine Geldsache, nicht wie heute. 20 Euro Flatrate für einen ganzen Monat oder so. Ja? Da wurde schön im Takt immer bezahlt. Ja? So, du hast dich eingesetzt, jeden Abend querfeldein bis zur Telefonzelle, angerufen und oh, das war das ganze Gespräch wert. Ja? Und dann wieder querfeldein, 6 Kilometer zurück. So in der Nacht, im Dunkeln, über Stock und Stein. Und dann hast du dich gefreut auf den nächsten Tag, wo du wieder telefonieren kannst, oder nicht? Diese Liebe zu Gott. Heute telefonieren wir auch jeden Tag. beziehungsweise haben eben die Möglichkeit, zusammen zu reden. Ja. Ja. Diese Liebe zu Gott, plötzlich geht alles, versteht ihr? Viele Diskussionen um den Dienst für Gott sind eigentlich Diskussionen, weil zu wenig Liebe zu Gott da ist. Wenn die Liebe alles erfüllt, dann hat Gott wirklich die erste Priorität. Der Herr Jesus wurde gefragt, was ist das höchste Gebot? Mit anderen Worten, was ist das Wichtigste im Glauben? Was ist das Wichtigste als Christ? Was ist das Wichtigste im Leben? Und was hat er gesagt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft. Und dieses ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann können wir Bergpredigt noch als nächste Stufe, vierte Stufe hinzunehmen. Liebe auch deine Feinde. Also liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vierte Priorität, liebe auch deine Feinde. Diese Liebe. Und die haben die gehabt. Die haben die gehabt in Ephesus. Und deswegen wurde in 2 Jahren die gesamte Provinz Asien vom Wort Gottes erfüllt. Und von dieser Liebe erfüllt zu werden, das ist das Größte und das uns wünschen von Herzen. Von Herzen, die Liebe zu Gott. Und die bringt dann auch wieder die Liebe zum Nächsten, zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Menschen um dich rum. Ja. Und was will die Liebe löschen? Der Böse will die Liebe löschen. Ich habe als ganz junger Bibelschüler, dann hast du immer so Praktika, ja. Und dann war ich auch in einem Gemeindeverband und hab da gepredigt. Und das war so ein bisschen so ein eingefahrener Kreis, ja, den gab es schon lange, immer das Gleiche und so und irgendwie kein Wachstum. Aber liebe Geschwister drunter, und ich kam dann nun so ganz frisch rein, ja, und ich hatte den Herrn Jesus lieb und hab da verkündigt und hab da gesagt und hab da gemacht. Da kam so ein ganz alter Bruder zu mir, wie der Heinrich oder so, ja, kam zu mir nach der Predigt und sagt, Junge, das hat mir so gut getan. Das gefällt mir so gut. Aber sei vorsichtig, die geistliche Feuerwehr wird bald kommen, hat er gesagt. Sei vorsichtig, die geistliche Feuerwehr wird bald kommen. Ja? Die kommen mit eiskaltem Wasser. PS, es kam dann auch so. Ne? Es kam dann auch so. Aber wir dürfen uns das nicht löschen lassen. Versteht ihr? Schaut mal, der Herr Jesus. Hier, wir sind ja in Offenbarung 2 bei dem Sendschreiben. Und ganz kurz vorher wird dem Johannes die Offenbarung des Herrn Jesus zuteil. Und wie ist der Herr Jesus? Also, ich lese das mal in Offenbarung 1, ab Vers 12. Ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Also schon mal brennen, Feuer, 7 goldene Leuchter, ja? Brennend im Geist, brennend im Herzen. Das ist auch ein Bild für die Liebe zu Gott, ja? Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und jetzt kommt's, seine Augen wie eine, wer weiß es, seine Augen wie eine Feuerflamme, ganz genau, Feuerflamme. Ja, seine Augen wie eine Feuerflamme, brennend. Es ist immer ein Bild für die Hingabe, für das Brennen der Liebe, für brennend im Geist sein. Ja, das ist ganz, ganz etwas Wertvolles, Schönes, Wichtiges. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Golderz, das im Ofen glüht. Jetzt brauchen wir eigentlich den Paul, dass er uns beschreibt, wie das im Stahlwerk ist, wenn das Stahl glüht, das Eisen glüht. Ja? Das ist ein Glühen, ein richtiges Glühen. Versteht ihr? Brennende Liebe, brennend im Geist, brennende Hingabe. Und so wird der Herr Jesus beschrieben. Und dieses Feuer der Liebe Gottes, das hatte die Gemeinde in Ephesus. Das war die erste Liebe. Und dafür waren sie bekannt. Und da haben sie das überall verkündigt und weitergetragen. Und deswegen sagt der Herr, ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Ihr könnt euch vorstellen, bei dem Götzendienst, was das auch für ein Dienst war, dort das Evangelium zu verkündigen. Ich bin in Ephesus gewesen in der Türkei. Ich habe mir das angeguckt, die ausgegrabene Stadt. Ja. Da steht praktisch dieser riesen Götzentempel, der steht genau neben dem, da würden wir hier sagen, das war das Bürgermeisterhaus oder Rathaus. Ja. Die stehen praktisch zusammen. Da gab es noch eine ganz enge Verbindung zwischen diesem Okkultismus und diesem Kult und der städtischen Verwaltung. Und die haben Umzüge gemacht und dann haben sie immer diese Götzenstatue verehrt dabei. Das war eine vielbrüstige Frau und auf so einem Sockel. Also diese Umzüge, so in gewisser Weise kann man die ähnlich sich vorstellen wie Karnevalsumzüge. Aber noch ernsthafterer Okkultismus in dem Ganzen. Und dann wurden diese Umzüge gemacht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Christen waren bekannt. Und dann kommen so die ganzen Menschenmassen und du bist Christ. Boah, aber die hatten die Liebe zu Gott. Die haben, hier steht's, ja, die haben weiter bezeugt, die haben auch in Mühsal das getan, die haben Geduld gehabt, die haben nicht aufgegeben, die waren beständig für den Herrn. Aber die Gefahr ist, dass das mit der Zeit doch ermüdend wird, dass mit der Zeit doch die Kraft nachlässt, dass mit der Zeit doch die Liebe etwas erkaltet. Und das war genau die Gefahr von Ephesus, als der Herr Jesus dieses Sendschreiben gibt. Darum lasst uns diese erste Liebe bewahren, neu erbeten, uns erfüllen lassen, seid brennend im Geist und lasst uns leben in dieser ersten Liebe zu Gottes Ehre. Amen. Beim nächsten Mal gehen wir weiter mit diesem Sendschreiben. Lasst uns aufstehen und beten zu dem Herrn. Lieber Herr, wir bitten dich, dass wir erfüllt werden mit dieser Liebe zu dir. Herr Jesus, du hast aus lauter Liebe dein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns gegeben. Du hast aus lauter Liebe, Herr, hast du dein Blut vergossen, hast gebetet für uns, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast gerufen, es ist vollbracht, bis zum Ende, Herr, hast du diese Liebe bewahrt. Vielen, vielen Dank. Und Vater, wir danken dir. Du hast aus lauter Liebe den Herrn Jesus in diese Welt gesendet. Als Herrscher, als König, als Messias, als Sohn zu unserer Rettung. Wir danken dir. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Danke, Vater, für deine Liebe. Und auch wir möchten in dieser Liebe bleiben. Vater, fülle uns mit dieser Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Und lass sie uns weitergeben an die Menschen. Egal, Herr, wenn es vielleicht auch zu Verfolgung kommt. Schütze uns, segne uns, decke uns im Blute Jesu und in deiner Liebe, lieber Herr. Unter deinen Fittichen haben wir Zuflucht und Schutz. Herr, wir beten dich an. Wir brauchen diese Liebe so sehr. Hilf uns doch im Alltag Zeugnis zu geben. Hilf uns doch, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Hilf uns doch, Vater in den Himmeln, dass viele die Botschaft der Rettung hören und dass auch in allen Diensten, Herr, dass wir erfüllt sind mit dieser Liebe zu deiner Ehre. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.